NPOF. The Naked Truth of Startups.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge The Naked Truth of Startups, euer Podcast für den Blick hinter die Kulissen von Startups. Ich bin Gina der Alex, euer Host, und ich habe es heute geschafft nach Hannover. Geschafft, weil tatsächlich nehmen wir die Folge heute im Root Camp auf. Ich bin mit der Bahn hergefahren, es war abenteuerlich, auch wenn ich immer noch Bahnfan bin, aber es ist manchmal wirklich nervig. Aber wir wollen keine Folge über die Bahn machen heute, sondern, wie gesagt, ich bin heute im Rootcamp, einer unserer Entitäten des Spinlab. Für die, die Spinlab nicht kennen, Spinlab ist der Startup Accelerator aus Mitteldeutschland seit über 10 Jahren mit mittlerweile 3 Standorten. Hannover, wie gesagt, der 2., Dresden, der 3. Und was machen wir heute? Wir schauen wie immer hinter die Kulissen von dem, was Startups umtreiben oder was das Ökosystem umtreiben. Und da habe ich mir heute Verstärkung geholt, weil das Rootcamp beschäftigt sich mit Themen, die ich gar nicht so oft auf meinem Tisch habe, aber die super spannend sind und, glaube ich, auch super wichtig sind, für, wenn man wieder mal ein bisschen nach vorne spult, ein bisschen in die Zukunft schaut. Und dann habe ich mir heute an Katrin, oder andersrum, eigentlich hast du mich ja eingeladen nach Hannover. Du bist ja hier vor Ort, von daher erstmal ein ganz liebes Hallo.
Hallo und genau, herzlich willkommen in Hannover, und ich bedanke mich im Gegenzug dafür, für dein Interesse und dass ich hier ein bisschen was über meine Arbeit mit dem Thema Bioökonomie erzählen darf.
Sehr gut. Ja, genau, das wollen wir heute machen. Wir wollen heute einen Blick in das Thema Bioökonomie werfen. Natürlich alles, was damit zu tun hat, wenn es um die Startups geht, wenn es darum geht, was steckt eigentlich hinter dem Begriff, was kommt da alles drin vor, welchen Einfluss haben Startups da, was hat es für Connections zur Wirtschaft etc. pp. Und natürlich auch mal schauen, was können wir daraus lernen. Ja, das wollen wir natürlich auch wissen, weil es natürlich jetzt mal im Vergleich zu dem, was ich den ganzen Tag mache mit Deep Tech und den Quantencomputern und Robots und keine Ahnung, was doch ein bisschen anderes Thema ist. Und deswegen, bevor wir aber richtig einsteigen ins Thema, gib uns da erstmal ganz kurz einen kleinen Background zu dir.
Ja, sehr gerne. Also ich heiße Ann-Kathrin Wabi, ich habe einen Hintergrund in Agrarökonomie, habe in Göttingen studiert und da auch promoviert, bevor ich zum Rootcamp gekommen bin. Und hier beim Rootcamp bin ich Projekt- und Innovationsmanagerin und beschäftige mich mit verschiedenen Projekten im Bereich Landwirtschaft. Das ist auch der Schwerpunkt des Rootcamps, aber auch so die Schnittstelle zur Bioökonomie. Also das ist auch eine sehr interessante, sehr spannende und schlüssige Synergie, da kann ich vielleicht später auch nochmal drauf eingehen, und ein unheimlich spannendes Feld, zumindest in unserer Nische, also man denkt ja dann immer, alle reden über das Thema Bioökonomie, ich weiß gar nicht, wie weit das außerhalb unserer Bubble dann kommt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Zukunftsthema und ich finde es super cool, dass ich das bearbeiten darf.
Ja. Ja, großes Zukunftsthema, da werden wir, glaube ich, auf jeden Fall gleich mal drauf eingehen. Jetzt ist mir noch die Frage, kannst du vielleicht noch 2 Sätze zum Rootcamp sagen, was das Rootcamp macht?
Ja, super gern. Also du hast ja eben schon gesagt, Rootcamp ist eine Tochterfirma vom Spinlab. Das heißt, Rootcamp ist von Haus aus auch ein Startup-Accelerator. Und wir sehen uns auch so ein bisschen als so ein Innovationshub. Und sind auch beratend tätig, zum Beispiel für das Bundeslandwirtschaftsministerium, für die Landwirtschaftliche Rentenbank, und eben alles so im Bereich Landwirtschaft, Agritech, Foodtech und dann eben auch Bioökonomie.
Okay, sehr gut, vielen Dank. Ja, es gibt auf jeden Fall schon eine Menge spannende Projekte. Das Gutschein gibt es ja auch schon seit 7 Jahren. 6 oder 7 Jahren?
Also 6.
6 Jahren. Also auch schon eine ganze Weile, schon eine Menge Startups hier auch schon durchgelaufen, durch die Programme viel gesehen. Und wie du schon gesagt hast, natürlich auch ein Thema, was nicht nur irgendwie so eine kleine Startup-Bubble ist, sondern was natürlich darüber hinausgeht. Und jetzt hier in Niedersachsen mit einem Flächenland und viel Landwirtschaft ist das einfach ein Thema, was ein Wirtschaftsfaktor ist, was auch bundespolitisch irgendwie eine große Relevanz hat. Jeder kennt die Diskussion über Subventionen von Bauern oder von trockenen Böden, von, keine Ahnung, Ungeziefer. Also es gibt ja 1000 Dinge, die eine Rolle spielen werden. Und jetzt lass uns dann einfach mal direkt in das Thema einsteigen, weil das ja tatsächlich heute ein Fachthema ist. Bioökonomie. Was steckt hinter dem Begriff?
Ja, also Bioökonomie, eigentlich erschließt es sich ja schon aus dem Begriff heraus, ne? Also eine biobasierte Ökonomie. Und das ist auch so der Kern des Ganzen. Also der Wunsch, die Vision ist so eine Abkehr von fossilen Ressourcen und Die Basis sollen dann eben biobasierte Ressourcen bilden, also Stoffe, die aus Pflanzen gewonnen werden, aus biobasierten Prozessen. Auch viel Biochemie ist da mit drin und daraus sollen dann eben neue Nahrungsmittel entstehen, es sollen Stoffe, Chemikalien entstehen und auch Energie.
Ja, also ich glaube, kaum ein brennenderes Thema als was wir aktuell haben. Stichwort, ich meine, Energie gerade als großes Thema. Jetzt hat es natürlich, ich glaube, manchmal, wenn man so auf dieses Thema schaut, gerade was wir jetzt aktuell erleben und weiß nicht, wie deine Einschätzung ist, aber es ist natürlich gefühlt sehr ideologisch getrieben. Oder nicht, ne, das stimmt nicht, nehme ich zurück, nicht ideologisch getrieben, sondern es wird oft ideologisch bewertet. Also ich glaube, es gibt eine Menge, wenn wir so die Startups sehen, die durch die Programme laufen, die machen das halt, weil die haben irgendwas Tolles entdeckt, haben irgendwie eine Forschung gemacht, haben dabei einen Stoff entdeckt, haben eine Verarbeitung, einen Prozess oder irgendwas entdeckt und versuchen das dann voranzutreiben. Inwiefern ist denn die politische Landschaft oder das politische Klima vielleicht aus deiner Sicht auch irgendwie gerade ein Vorteil, Nachteil der ganzen Geschichte?
Ja, also ich würde mal so sagen, die Startups, die jetzt schon dabei sind, die Unternehmen, die jetzt schon dabei sind, die haben das schon länger auf dem Radar. Die sind auch sehr leidenschaftlich, zumindest die ich so erleben durfte, sind sehr passioniert und ich würde sagen, die lassen sich jetzt weniger von aktuellen Konflikten, aktuellen Debatten leiten, sondern das sind oftmals auch ja, Personen, die eine wissenschaftliche Karriere hatten, also viele Technologien kommen dann natürlich aus der ja. Uni, ne, sind alles Spin-offs und die versuchen dann diese Forschung, diese Innovationen, die haben an der Schnittstelle Naturwissenschaft, Ökonomie, die versuchen sie dann in die wahre oder nicht die wahre Welt, in die Industrie zu übersetzen, ja. Sage ich mal, in die Anwendung zu bringen. Und da muss ich sagen, die sind schon alle sehr, sehr leidenschaftlich unterwegs und haben richtig Bock da drauf. Und es ist schon auch richtig so, dass es jetzt natürlich auch ein Momentum gibt und gerade jetzt eine besondere Dringlichkeit.
Ja, du hast ja schon so ein bisschen die Schwerpunktthemen gesagt. Also Energie ist ein großes Thema, ne? Also nachhaltige Versorgung mit Energie. Aber was ich mir vorstellen kann, Lebensmittel, auch ein Riesenthema. Also ich keine Ahnung, ich kenne das schon seit 10 oder 15 Jahren, hat man schon darüber gesprochen, ja, irgendwann essen wir alle Insekten und Algen. Vielleicht kannst du ja mal so was ganz Pragmatisches, was das für die das erste Mal davon hören, gibt es irgendwas, wo du sagst, das merkt man direkt im Alltag schon und das kann man direkt für mich als jemand, ja. Der nicht damit zu tun hat, spüren?
Also vielleicht kann ich erstmal auf so ein Grundprinzip des Wirtschaftens nochmal eingehen mit Biomasse, weil natürlich sind fossile Ressourcen begrenzt. Das ist der Grund, warum viele auch Richtung Bioökonomie schauen. Ja. Zum anderen ist es aber auch so, dass natürlich erneuerbare Rohstoffe, dass auch Biomasse nicht unbegrenzt verfügbar ist. Ja. Und da ist es dann auch wichtig, so eine Nutzungshierarchie zu haben. Also das, ja, die Präferenz liegt da drin, Biomasse erstmal in natürlichen Senken zu verwahren. Das ist aus Umweltperspektive natürlich das Beste. Und dann aber auch volkswirtschaftlich gesehen, versorgungstechnisch gesehen, sollte alles erstmal in Richtung Nahrungsmittel, Ernährungssicherheit gehen. Ja. Dann danach genießt so die stoffliche Nutzung Priorität, also die Verwertung in Materialien, weil das volkswirtschaftlich mit den höchsten Nutzen hat, ja. Und da auch das CO2 natürlich über lange Zeit, zum Teil über Jahre und Jahrzehnte gebunden werden kann und auch in Chemikalien beispielsweise, das ist auch ein riesiger Abnehmermarkt. Ja. Und ganz zuletzt kommt dann die energetische Verwertung, weil das ist dann oft mit Verbrennung verbunden natürlich und dann wird das CO2 wieder freigesetzt und das ist dann, es sollte so eine Kaskadennutzung, so wird es auch genannt sein, also dass wirklich diese Stoffe so lange wie möglich im Kreislauf bleiben. Das ist auch so ein bisschen so diese Schnittstelle zu diesem anderen Konzept, zu dieser anderen Anschauungsweise dieser Circular Economy, ne? Mhm. Also das sind ja zwei unterschiedliche Konzepte, die schon Schnittmengen haben, aber die Bioökonomie ist dann natürlich, wie das Wort sagt, Bio, alles Biobasierte. Und die Circular Economy schaut halt, wie kann man Produkte so lange wie möglich in einem Kreislauf behalten. Und dann, ja, sagst du halt, es muss geschaut werden, wie diese Stoffe auch den größten Nutzen entfalten können und wie sie so lange wie möglich im System gehalten werden können.
Ja. Es sind ja zwei Konzepte, die sich nicht ausschließen, sondern ergänzen, oder?
Ja. Also. Würde ich auch sagen. Also große Schnittmengen, aber dann doch irgendwo konzeptuell abgegrenzt werden.
Ja. Okay. Aber wir haben ja heute gesagt, wir machen heute nicht Kreislaufwirtschaft. Ich meine, der Begriff ist irgendwie, glaube ich, auch relativ schnell, erschließt sich wahrscheinlich auch ziemlich schnell.
Genau.
Ja, also, dass die Dinge halt, wie du schon gesagt hast, so lange wie möglich im Kreislauf bleiben und wiederverwendet werden können. Und Bioökonomie, das ist das, was das Thema ist, was wir heute ein bisschen anschauen. Und dann lass uns mal einsteigen. Also, keine Ahnung, jetzt Landwirtschaft als Beispiel. Und ich meine, wie gesagt, was mich auf der Fahrt hier auch so durch den Kopf gegangen ist, halt wirklich dieses, es ist einfach so krass ideologisch geprägt. Das ist ja Biobauer und es ist irgendwie so ein erzieherisches Thema. Und ich weiß auch nicht, aber es gibt ja eine ganz nüchterne Betrachtung der Dinge. Also ich meine, so ein Startup baut man nicht auf, weil man sagt, boah, ich mache das jetzt nur, weil es schön ist. Irgendjemand muss am Ende trotzdem Rechnungen bezahlen. Und da würde mich schon mal interessieren, wie es in deiner Einschätzung ist, heute sozusagen diese Bioökonomie für die Landwirtschaft. Da haben wir Energie und Ernährung drin. Wie groß spielt das jetzt schon eine Rolle? Also ist es was wirklich durchgängig angekommen ist oder wo man sagt, eigentlich liegt da noch super viel Arbeit vor uns?
Sowohl als auch. Also die Landwirtschaft, ich meine, das wird keinen überraschen. Viele Landwirte und Landwirtinnen, es fällt ihnen einfach schwer, auch wirtschaftlich zu wirtschaften. Einfach aus dem Grund, dass Preise verfallen, dass sie oftmals nicht genug Einkommen haben, um überhaupt die Produktionskosten zu decken. Also ja. Es gibt in den letzten Jahrzehnten gab es immer wieder Berichte, dass Milch weggeschüttet werden musste, dass Schweine gemästet wurden, obwohl sich das nicht eigentlich nicht gerechnet hat, dass die Landwirte da gearbeitet haben und letztendlich davon ihre Rechnung nicht bezahlen konnten. Ja. Und das ganze System ist natürlich auch sehr subventionsabhängig, das muss man dann einfach so sagen. Ne? Und ich will da jetzt gar nichts bewerten und auch gar nicht einsteigen in diese Thematik, weil das ist dann, da macht man nochmal einen
Politik-Podcast dann.
Genau, da macht man noch ein ganz anderes Fass auf. Aber was natürlich interessant ist im Kontext der Bioökonomie, ist nochmal die Erschließung von alternativen Einkommensströmen für die Landwirtschaft. Mhm. Also jetzt beispielsweise, ich hatte jetzt gerade über Schweinemäster gesprochen, dieser Mist von den Schweinen, die Gülle von den Schweinen, das schöne Wort dafür ist Wirtschaftsdünger.
Denkt doch besser.
Genau, das muss ja auch irgendwo hin.
Ja.
Und häufig werden damit Felder gedüngt, aber gerade in Regionen, in denen so eine starke Clusterbildung ist, in denen sehr viele Viehhalter sind, gibt es dann auch eine Überdüngung. Und da müssen diese Landwirte eben schauen, okay, wo kommt das ganze Zeug dann hin? Und da können sich beispielsweise Biogasanlagen ansiedeln und können das dann verwerten und in Energie, in Biotreibstoffe umwandeln. Also das wäre jetzt so im Sinne der Bioökonomie. Der Landwirt bekommt für seinen Wirtschaftsdünger noch, bekommt er noch ein zusätzliches Einkommen und die Biogasanlagenbetreiber, oft ist es dann natürlich ein Cluster oder es ist die gleiche Entität, die können das dann nochmal verwerten und können so Treibstoff produzieren.
Ist denn deiner Einschätzung nach über die letzten, das ist ja wahrscheinlich schon Jahrzehnte, ist ja nicht nur die letzten Jahre, sondern die letzten Jahrzehnte, der Innovation oder der Druck, der wirtschaftlich entstanden ist, hat er sich auch darin gemündet, dass da viele Innovationen passieren? Oder ist das, also von außen, sagt man, keine Ahnung, Bauer, man kennt das ja kaum, oder Landwirte, was sie wirklich den ganzen Tag machen und man weiß nur, dass sie viel arbeiten, sehr viel arbeiten. Aber ist da eine hohe Innovationsbereitschaft da?
Ja, absolut. Also klar, es kommt dann natürlich auf die Person an und wie das dann individuell bei dem Landwirt oder der Landwirtin ist, wie diese Innovation angenommen wird, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wir sehen schon auch so im Landwirtschaftsbereich, wie viele Startups es gibt, wie viele tolle Ideen die Leute haben. Also neulich bin ich jetzt, ich erstelle gerade für das Landwirtschaftsministerium eine Wertschöpfungskettenanalyse zum Thema Bio-LNG, also eben diese aus Biogasanlagen weiterverarbeiteter Kraftstoff für beispielsweise LKWs oder für die Schifffahrt. Und gibt es dann auch Innovationen. Da muss man aber dann schauen, in dem Bereich speziell, das ist alles unglaublich kapitalintensiv. Also da spricht man dann nicht von 1 Million Invest, sondern das sind dann direkt 30 Millionen Invest. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sagen würde, es gibt Bereiche in der Landwirtschaft, da gibt es mehr Potenzial für Innovation, die sind so ein bisschen kleiner, besser zu handeln, und andere, das geht dann schon richtig zur Sache.
Ja. Ich hab mich daran erinnert, dass was, glaube ich, relativ früh bei Landwirten auch ein Thema war so satellitengesteuerte Bearbeitung von Feldern. Also auch mit Traktoren, die dann satellitengesteuert mit GPS nicht selber fahren, muss ja immer noch jemand drauf sitzen, wahrscheinlich in Deutschland darf man das noch nicht. Aber da gibt's schon krasse, also auch frühzeitig, glaube ich, aufgrund des wirtschaftlichen Drucks, viele, die sagen, okay, wir müssen irgendwas machen, und dann, was uns die Arbeit erleichtert, weil man auch Leute wahrscheinlich nicht findet, die so viel Arbeit, also von den Arbeitszeiten ist es schwierig, ist ein harter Job und so weiter. Also gibt's schon einen großen Innovationsdruck.
Ja, genau. Precision Farming. Also da bin ich nicht so firm in dem Bereich. Das war alles so Teil meines Landwirtschaftsstudiums natürlich. Aber da ist schon seit Jahrzehnten, und da sind seit Jahrzehnten große Konzerne am Forschen auch. Also das ist klar, gibt es da auch Startups, die daran arbeiten. Aber ich würde sagen, gerade so dieser Bereich Precision Farming, das ist riesig. Also ob man von Drohnen spricht, von Traktoren, die automatisch die Spur halten, von automatischen Melksystemen, von Überwachung von Tieren in Ställen. Da wird auf jeden Fall unheimlich viel geforscht, und da ist auch sehr, sehr viel Innovation. Aber auch sehr viel schon passiert in den letzten Jahren.
Ja. Du hast ja vorher gesagt, weil wir jetzt gerade das Thema Biomasse hatten und Co., hast du auch ein Beispiel mitgebracht. Das Lignin-Thema. Lignin-Thema.
Ja.
Willst du vielleicht dazu mal, weil das fand ich eigentlich ganz interessant.
Ja, das fand ich auch sehr interessant. Das habe ich letztes Jahr bearbeitet. Also das war auch so eine Wertschöpfungskettenanalyse, die ich für die Landwirtschaftliche Rentenbank erstellt habe. Und vielleicht nochmal kurz zu diesem Projekt, zu diesem Konzept. Wir schauen uns da immer Wertschöpfungsketten in der Bioökonomie an, die eine hohe Relevanz haben, also die, wenn die denn laufen würden, wenn das alles so funktionieren würde, wenn diese Wertschöpfungskette entwickelt wäre, ein riesiges Potenzial hätten, eben für diese Abkehr von fossilen Rohstoffen hin zu einer biobasierten Wirtschaft, die aber aus verschiedensten Gründen nicht so richtig, ja, aus dem Pott kommen. Und da haben wir uns, bisher haben wir vielleicht nochmal kurz, haben wir uns das Thema Nutzhanf angeschaut, was auch sehr spannend war. Dann das Thema Lignin und jetzt zuletzt Bio-LNG. Und Lignin war sehr, sehr interessant, weil Lignin nämlich ein Biopolymer ist, welches in unglaublichen Mengen in der Erdatmosphäre vorkommt. Also es ist das zweithäufigste Biopolymer nach Zellulose und Hemicellulose, also zweit- bis dritthäufigste Biopolymer, es kommt immer drauf an. Und es ist, vielleicht erinnern sich Leute noch aus dem Biounterricht, ein wichtiger Bestandteil von Pflanzen, besonders von verholzten Pflanzen. Das gibt neben der Zellulose und der Hemicellulose ist das einfach ein Baustein, und der gibt dieser Pflanze Zugfestigkeit und Stabilität auch.
Okay.
Und es ist aber ein Abfallstoff, oder man sagt schon eigentlich nicht mehr Abfallstoff, sondern Nebenstoff der Produktion, weil in Zellstofffabriken, also in Papierfabriken, das in riesigen Mengen anfällt. Man möchte gerne in Papierfabriken dass die Zellulose haben für die Papierherstellung, damit es schön weiß wird. Und das Lignin macht das Material, macht das Papier porös und färbt es auch bräunlich. Das heißt, das wird dann extrahiert in der Lauge und wird verbrannt. Und die Verbrennung ist jetzt per se nicht schlecht, sondern es ist natürlich dann auch zur Energiegewinnung. Also die Konzerne, mit denen ich gesprochen habe, die meinten, ja, sie schaffen es damit, ihren Energiebedarf zu decken und energieautark zu sein. Das ist natürlich auch schön, ne? Aber wie ich eben gesagt hatte, gibt es ja auch dieses Prinzip dieser Nutzungshierarchie, dieser Kaskadennutzung, und diese Energiegewinnung ist so das Niedrigstufigste. Und man könnte ja erstmal schauen, wie könnte man dieses Lignin noch stofflich verwerten. Und da gibt es unglaublich viele Ideen. Also da wird auch schon seit 10, 20, 30 Jahren sehr viel geforscht und sehr viel ausprobiert. Und die Ideen reichen da von der Verwendung in Sonnenschutzcremes als UV-Blocker über Bestandteil in Carbon, über Bestandteil in Biobitumen, also im Straßenbau, oder Klebstoffen, also Autoreifen. Es ist, es gibt sehr, sehr viele Ideen, was man damit machen kann.
Das ist schon eine krasse Bandbreite auf jeden Fall.
Ja, genau. Und dementsprechend gibt es da auch einige sehr coole Startups, aber auch Konzerne, die da Konzepte vorlegen. Und Gründe natürlich, also wenn es so toll ist, warum funktioniert das nicht? Ne? Ja. Gründe sind dafür einfach, dass Lignin dann doch ein recht widerspenstiges Polymer ist. Also es ist nicht so einfach. Mir wurde auch immer wieder gesagt, Lignin ist nicht gleich Lignin. Also du weißt nicht, was du bekommst. Es ist natürlich auch ein Naturprodukt. Ja. Also jede Charge, die du bekommst, verhält sich unterschiedlich.
Schwierig für eine Industrieproduktion, ja.
Genau. Und das ist auch kann ich auch verallgemeinern sagen, für die Bioökonomie ist ein Motiv, was sich über viele, viele Produkte zieht. Also das ist nicht nur für Lignin, sondern klar, wenn du biobasiert arbeitest, du hast die Saisonalität mit drin, du hast nicht immer den gleichen Rohstoff-Input und es sind viele Naturprodukte, das heißt, man weiß auch immer nicht so ganz genau, was man bekommt. Und heutzutage ist die Industrie natürlich, arbeitet in sehr, sehr engen Grenzen, und so diese Flexibilität ist oftmals nicht gegeben.
Okay.
Ja.
Das ist natürlich ein grundsätzliches Problem, ne? Wenn man, weil die Leute sind alles gewöhnt, dass der Zustand immer der gleiche ist, wenn ich was kaufe, und dass es immer verfügbar ist. Ne? Das ist ja, aber das ist ja eher ein gesellschaftliches Problem, was wir da haben, oder?
Genau, also da ist natürlich, da stehen die Firmen, die Konzerne, die diese Produkte dann skalieren wollen, vor der Herausforderung, wir müssen günstig produzieren, ne? Ja. Und es sind oftmals Commodities, also das heißt, es sind einfach geringwertigere Güter, die in großen Mengen gebraucht werden für Bitumen im Straßenbau. Für Matratzenschäume kann auch Lignin verwendet werden, aber da gibt es einfach keine große Zahlungsbereitschaft. Und da ist dann, das ist ein Startup aus der Nähe von Hamburg, Lignopure heißen die. Die haben die Nische für sich erschlossen im Bereich Lignin mit Kosmetika. Und die nutzen eben diese natürlichen Bestandteile, diese bräunliche Färbung vom Lignin und auch natürlichen UV-Schutz. Und arbeiten da an Formulierungen gemeinsam mit der Industrie zusammen für Kosmetika, für Sonnenschutz, der halt eben nicht auf petrochemischen Grundlagen basiert, sondern eben diese natürliche Grundlage. Und da sind die Margen natürlich auch viel höher. Also wenn du Kosmetika hast, da ist die Zahlungsbereitschaft beim Endkunden natürlich auch viel höher, als wenn du sagst, diese Straße wurde jetzt asphaltiert mit 5% Lignin. Also
ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Aber das ist ja eine gute Überleitung zu dem Startup-Thema, weil das finde ich schon interessant. Wir kommen ja nur aus einer Welt, wo in der Bubble, wir reden über VC-Cases, also Investment, Skalierung etc. Und jetzt hast du gerade schon ein paar Sachen angedeutet und ein paar Probleme dabei, weil es einfach vielleicht gar nicht so einfach zu skalieren ist. Oder weil es ein Nischenmarkt ist, Märkte sind oder so. Aber was in deiner Einschätzung, wie funktioniert es vielleicht trotzdem mit Startups oder funktioniert es überhaupt mit Startups? Und welche Rolle spielen Startups in dieser Veränderung vielleicht auch der Ökonomie?
Ja, also ich glaube, dass Startups in dem Bereich einfach ein unglaubliches Potenzial, Innovationspotenzial mitbringen und tolle neue Ideen, ohne dass sie im Gegensatz zu großen etablierten Unternehmen und Industrien da irgendwie so eine Pfadabhängigkeit haben, ne? Dass sie sagen, wir haben es schon immer so gemacht, das funktioniert so, sondern dass die mit frischen Ideen kommen, aus ihrer Ausbildung, aus der Wissenschaft, und dass es da natürlich ein wahnsinniges Innovationspotenzial gibt und vielleicht auch den Mut, Dinge anders zu machen. Ja. Das absolut. Und es gibt wirklich in der Bioökonomie wirklich unzählige tolle Startups, die einmal mit diesen Reststoffen, die ich schon erwähnt habe, arbeiten, dann so ein Thema Fermentation, das ist riesig. Und also dieses Bioökonomie, das berührt einfach alle Lebensbereiche. Das muss man sich erstmal klar machen. Das ist einfach so ein systemischer Ansatz, diese Biologisierung. Und da haben Startups schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Wo es dann immer zu einer Herausforderung wird und wo ich auch glaube, dass dann so ein Unternehmen wie Rootcamp, wie wir, eine sehr große Hilfe sein können, ist immer dieser Kapitaleinsatz. Mhm. Weil diese Startups sind eigentlich nie oder selten sind es Software-basierte Startups, die vielleicht nicht so hohe CapEx haben, die nicht so hohe Kosten für ihr Proof of Concept haben, sondern diese Startups im Bereich der Bioökonomie, auch im Bereich der Landwirtschaft, die haben häufig ganz, ganz hohe Startkosten. Und das kann sein jetzt für Pilotanlagen, die sie bauen, ne? Ja. Zum Teil Bioraffinerien. Und da ist eben unser Kontakt in die Wirtschaft sehr hilfreich. Und es ist schon sehr wünschenswert, dass dann auch große Unternehmen so den Schulterschluss wagen mit diesen Startups und sagen, hey, wir unterstützen euch. Es gibt zum Beispiel jetzt nochmal kurz Rückgriff auf das Thema Lignin. Gibt es einen Holz- und Zellstoffkonzern Mörser Rosenthal, die kommen ursprünglich aus Kanada und die haben hier in Deutschland ein Lignin-Zentrum eröffnet. Okay. Und da suchen die jetzt spezifisch nach Innovationen. Was kann man machen, außer das Lignin zu verbrennen oder ich würde sagen thermisch zu verwerten. Das ist auch eine Verwertung. Und sie schauen da aber, wie können wir das stofflich nutzen, ne? Und gucken dann, mit welchen Startups, mit welchen kleineren Unternehmen, die tolle Ideen haben, aber vielleicht nicht so ganz die Finanzkraft, um das umzusetzen, kann man da zusammenarbeiten.
Ja. Es gibt ja auch, ich meine, das Rootcamp hat ja auch Partner, hat sie ja schon die Rentenbank genannt, aber natürlich als großen Partner K&S, die seit Jahr und Tag sozusagen mit dem Rootcamp zusammen irgendwie neue Dinge ausprobieren und genau dafür ja das Rootcamp auch nutzen, um diese Innovation zu finden, kennenzulernen und dann auch irgendwie einen begleiteten Prozess vielleicht im Konzern dann zu integrieren oder als Partner zu gewinnen oder als Produkt einzukaufen oder ähnliches. Und ich glaube, das ist das, was wir überall sehen, ob es jetzt egal, ob es Deep Tech ist, ob das jetzt eHealth ist oder ob das hier das Rootcamp und Bioökonomie oder Kreislaufwirtschaft ist. Am Ende steht und fällt das halt ganz viel, dass man mutige Akteure in der Industrie hat, die sagen, nee, wir gucken uns die Innovation an, wir unterstützen das und testen halt und haben den Mut, das auszuprobieren.
Ja, ja, genau, absolut. Und da gibt es also K+S, vielleicht für Leute, die das nicht kennen, K+S bedeutet Kali und Salz. Und es ist ein Bergbauunternehmen, also für Salz, großer Salzabbau und Kalidünger. Und das ist dann natürlich auch aus dem Fossilen heraus entstanden, aber auch in dem Bestreben, vielleicht, also da möchte ich auf keinen Fall K+S irgendwas in den Mund legen, zu deren Strategie, aber vielleicht auch so ein bisschen der Wunsch zu schauen, wie kann man sich resilienter aufstellen, klar, wie kann man sich zukunftssicherer aufstellen und da ist schon Interesse daran, okay, wie schaut man in Richtung organische Dünger, Da gibt es beispielsweise ein Pilotprojekt, da bin ich nicht die Projektmanagerin, bin da nicht so involviert drin, aber es gibt ein Pilotprojekt mit der, wie sagt man das auf Deutsch, also es ist die Black Soldier Fly, also die schwarze Soldatenfliege vielleicht. Das ist eine Larve, die mit Abfällen gefüttert wird und einen organischen Dünger produziert.
Okay.
Und das ist dann natürlich was anderes als dieser fossile Dünger, ja, den K+S üblicherweise dem Markt bereitstellt. Ja. Und das ist eine Zusammenarbeit mit einem Startup in Uganda.
Okay.
Das ist halt ein sehr, sehr interessantes Beispiel, ne? Wo dann so ein bisschen geschaut wird, okay, Richtung Biologisierung, wie kann man sich resilienter und zukunftssicherer aufstellen.
Ja. Ich finde es sowieso interessant, wo ich das erste Mal davon gelesen hatte, weil du jetzt das Beispiel gerade gebracht hast, dass, ich meine, wir sitzen jetzt in der Mitte von Deutschland, in Hannover, aber die Projekte, über die wir sprechen, und das gibt's auch, ich weiß auch, im Spinlab gab es auch ein Projekt mit CarbonSate, die in, ich glaube, ich sag's ein bisschen falsch, aber ich glaube, in Nigeria ein Projekt gemacht haben zum Thema CO2-Speicherung. Also auch wie international und wie weltweit verwoben diese Dinge sind, selbst in dem kleinen Rootcap oder in der kleineren Welt, in der wir uns jetzt bewegen, in der Bubble. Das finde ich super interessant und es zeigt auch nochmal diese Abhängigkeiten, die wir einfach generell haben. Ja, wenn wir gerade jetzt, da vielleicht auch nochmal so ein Thema, welche Herausforderungen sehen wir denn gerade? Aber es wird nun mal viel darüber, wie wir eingangs gesagt haben, ideologisch auch diskutiert und an manchen Stellen, glaube ich, müsste es mehr Regulierung geben, damit Dinge schneller sich bewegen. Auf der anderen Seite wünscht man sich natürlich immer so wenig wie möglich Regulierung, aber manche Dinge funktionieren halt so einfach auch nicht, wenn man nicht irgendwie einen Push gibt. Aber das finde ich wirklich spannend. Aber vielleicht, bevor wir dazu kommen, noch eine andere Frage. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, so eine Startups mit diesen Themen, die vielleicht neu sind, wo auch lange Forschungsreihen notwendig sind. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie sage, der Dünger funktioniert, das mache ich ja nicht, weil ich einmal das aufs Feld auftrage und am nächsten Tag habe ich ein Ergebnis. Das dauert halt. Ja. Wie sieht es denn investorenseitig aus? Ist das, fällt es den Startups schwerer oder hast du vielleicht noch irgendwelche Tipps für die zuhören, wie man das am besten angeht? Oder?
Ja, gut, ich habe halt keine Vergleichsbasis. Ne? Ich habe beim Rootcamp angefangen und ich bin halt, habe jetzt sehr, sehr lange in der Agrarbranche studiert, geforscht und gearbeitet. Deswegen kenne ich mich gar nicht so aus in anderen Bereichen, aber ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist ein höherer Investitions- oder ein höherer Investbedarf, ja, auf dieser Seite und in dieser Branche, weil es halt einfach, es muss in Anlagen investiert werden. Und die Gründer und Gründerinnen, die ich kenne, die haben eine unglaubliche Bereitschaft, auch in Vorleistung zu gehen. Also zum einen da auch wirklich zu gucken, Gelder zu beantragen, irgendwie Gelder zusammenzukratzen, um ihr Proof of Concept vorzulegen, um eine erste kleine Pilotanlage zu bauen. Aber letztendlich, um zu skalieren, muss da natürlich ein größerer Investor einsteigen. Ja. Ich denke, das ist ganz, ganz klar. Und da ist dann eben diese Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig. Aber ich habe auch den Eindruck, dass da Unternehmen zwar kritisch schauen, ob sich das lohnt natürlich, aber dass es da auch eine große Kooperationsbereitschaft gibt.
Gibt es denn so spezialisierte Agri-Tech-Investoren?
Ja.
Ja, ne?
Ja, genau. Okay, also. Ja, wir sind eine Nische, aber wir haben unsere Investoren und Funds, genau.
Okay, und gibt es viel Unterstützung auch von staatlicher Seite zu dem Thema?
Ja, beispielsweise durch die Rentenbank.
Okay.
Also die Rentenbank hat da so spezielle Programmkredite. Weil es eine Förderbank ist, geben sie keine Gelder raus an Privatpersonen oder Landwirte. Ne? Mhm. Das machen dann die Hausbanken. Aber die haben die landwirtschaftliche Rentenbank hat da ihre bestimmten Programme, die sie da fördert im Bereich, sagen wir, Bioenergie, im Bereich Protein, wo sie auch ihre Förderungen haben. Und sie haben auch ihren eigenen Startup Accelerator tatsächlich. Also die haben die Growth Alliance, heißt das. Die hatten letzte Woche auch ihre große Netzwerkveranstaltung. da sind sie auf jeden Fall sehr aktiv und schauen auch immer nach Innovationen für die Landwirtschaft.
Okay. Gibt es denn auch da, weil wir jetzt noch bei dem Thema sind, das Rootcamp ist ja wahrscheinlich auch über die Grenze von Deutschland hinaus mittlerweile bekannt. Also ihr macht ja auch Projekte nicht nur in Deutschland. Und von wo kommen Bewerbungen? Gibt es aus der ganzen Welt tatsächlich die Bewerbungen, oder?
Ja. Also das würde ich sagen. Also die Mehrheit kommt dann natürlich aus Deutschland, aber weil wir unser Programm auf Englisch aufziehen, kommen viele auch aus dem europäischen Ausland. Ja. Wir bekommen zum Teil auch Bewerbungen aus Afrika oder aus Amerika. Also das auf jeden Fall. Und was wir auch haben, ist ja, dass wir mit Desafía, so einem spanischen Programm, also von der spanischen Handelskammer, Industriekammer, mit denen haben wir ein sogenanntes Landingpad, dass spanische Startups versuchen, hier den deutschen Markt zu erobern mit ihren Foodtech oder Agritech-Technologien.
Muy bien, sehr gut. Sí. Cool, okay, dann vielleicht, um ein bisschen hier auf die Zeit im Blick zu behalten, noch ein bisschen Zukunftsaussichten oder Challenges, die wir jetzt aktuell haben. Was ist denn so aus deiner Sicht, was, wenn wir ein bisschen in die Zukunft spulen, wohin entwickelt sich das? Also ich meine, ich habe gestern wieder einen Vortrag gehört von hier Mark Benecker, dem kennt der ein oder andere wahrscheinlich, der stark tätowierte Kriminalbiologe. Der hat einmal im Monat, kann ich nur empfehlen, auf YouTube so eine Serie, Time is Up heißt sie. Und der veröffentlicht, glaube ich, einmal im Monat ungefähr so einen Vortrag. Ja. Und der macht Vorträge überall, weil der war schon bei der EU, an Universitäten. Gestern war irgendwie, das, was ich gesehen habe, irgendwie so ein Twitch-Format, was sie da gemacht haben. Es war wieder sehr deprimierend, weil de facto es ist irgendwie nur Kipppunkte erreicht und dann frage ich mich ganz oft, na, auf der anderen Seite wird dann gesagt, ja, wir werden jeden Tropfen Öl fördern, den wir fördern können, und die Leute sind doch ehrlicherweise, ja, wir alle irgendwie bequem, aber auf der anderen Seite wissen wir auch, was kommt, also zumindest, wenn man sich die Zahlen anschaut, so, von daher, was ist denn dein Take sozusagen zum Thema Bioökonomie. Werden wir den Turn noch schaffen, oder?
Ja, also die Bioökonomie ist schon ein sehr, sehr wichtiges und zukunftsweisendes Konzept, weil wir natürlich als Gesellschaft vor extrem vielen Herausforderungen stehen. Wir haben den Klimawandel, wir haben Biodiversitätsverlust, wir haben Krisen, die unsere Versorgungssicherheit bedrohen. Also jetzt ganz aktuell natürlich der Krieg zwischen USA, Israel und Iran und die Blockade der Straße von Hormuz, aber auch genau der Krieg mit Russland und der Ukraine. Und da haben wir einfach in den letzten Jahren noch viel deutlicher gemerkt als vorher, dass die Versorgung mit fossilen Rohstoffen, von denen Deutschland eben einfach nicht so viele hat, zusammenbricht. Also es kam ursprünglich sehr viel Dünger aus Russland, aus der Ukraine. Es kommt auch weiter, also es kam auch viel Dünger aus dem Nahen Osten Treibstoffe, Kraftstoffe. Ja. Das ist einfach gerade sehr akut, und ich würde sagen, vielleicht ist es auch notwendig, dass uns das jetzt auch so aufgezeigt wird, wie vulnerabel wir doch auch sind. Ja. Und das zeigt dann auch einfach, dass gemeinsam mit einer wachsenden Weltbevölkerung und unter anderem auch noch steigenden und sich ändernden Konsumpräferenzen, dass wir uns resilienter aufstellen müssen und dass wir auch so ein bisschen schauen müssen, wie können wir uns auch selbst versorgen und weniger anfällig sein. Und da bietet die Bioökonomie natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und es ist eine Herausforderung, weil es ist etwas, was im System angegangen werden muss. Das ist nichts, wo irgendwie eine Industrie jetzt entscheidet oder ein Unternehmen entscheidet. Ich will noch nicht mal von einer Industrie sprechen. Ein Unternehmen entscheidet, ich mache das jetzt so. Wenn die anderen den hohen Preisdruck weiterhin haben mit ihren fossilen Rohstoffen, dann wird dieses Unternehmen es einfach nicht schaffen im Alleingang. Also es ist schon etwas, wo es politische Steuerung und einen politischen Willen braucht. Und jetzt gerade aktuell im letzten Jahr, im November, Dezember, kam von der EU die neue Bioökonomiestrategie raus, was auf jeden Fall schon mal eine Rückenstärkung ist. Es haben aber auch andere Länder, so unter anderem China, einen Fünfjahresplan zur Stärkung der Bioökonomie. Also wir sind da auch nicht alleine. Das haben auch andere Länder identifiziert, dass das einfach wichtig ist in Bezug auf Resilienz, in Bezug auf Autarkie, in Bezug auf nachhaltiges Wirtschaften. Und ich denke, dass die Bioökonomie einen sehr, sehr, sehr starken Einfluss haben wird in den nächsten Jahren. Nichtsdestotrotz muss dann natürlich geschaut werden, wie kann man natürliche Ressourcen nutzen, ohne sie auszubeuten, ohne da wiederum großen Schaden anzurichten. Also es ist komplex. Aber ich würde sagen, wenn man da nicht dogmatisch rangeht, wenn man da nicht, wenn man Regularien und Normen und Gesetze smart formuliert, wenn es wirklich durchdachte Konzepte sind, dann haben wir schon eine sehr, sehr gute Chance.
Du bist auf jeden Fall optimistischer als Dr. Benecke. Der war da gestern doch, oder das, wo ich es gesehen habe, doch relativ deprimierend.
Das muss ich mir mal anschauen.
Ja, also kann ich wirklich, ich meine, gerade das, weil du auch Biodiversität angesprochen hast, also eine Sachen wie wenig Insekten noch auf der grünen Wiese sind oder generell durch die Luft spüren, wie wenig Vögel es daraus gibt, also die Konsequenzen, die daraus entstehen, von jedem Insekt, was fehlt, ist ein Glied in dieser Kette für die Nahrung von anderen Tieren und so weiter. Also es ist schon wirklich deprimierend gewesen.
Absolut. Ja. Und da darf man halt auch nicht die Bioökonomie als Allheilmittel sehen. Ne? Weil wenn wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt Biofuels, akut ist jetzt natürlich auch das Thema das Gebäudemodernisierungsgesetz, was ich jetzt auch mich nicht aus dem Fenster lehnen würde und das zu stark kritisieren. Aber da ist ja auch eine Grüngasquote vorgesehen. Und die Frage ist, wo soll das denn herkommen, die Biomasse? Da kommen dann natürlich die Stimmen aus der Lebensmittelindustrie, die sagen, wir brauchen das Ackerland, um Lebensmittel zu produzieren. Die Chemieindustrie kommt, die Materialien brauchen auch Biomasse. Ja. Und wenn da jetzt gesetzlich was festgelegt wird, wird das dann natürlich schwierig. Also und dann, das meine ich damit, dass solche Dinge auch durchdacht werden müssen. Und das Erneuerbare Energiengesetz in den 2000ern beispielsweise, was die Bioenergie sehr stark gefördert hat, das hat ja dann letztendlich auch dazu geführt, dass es unglaublich viele Monokulturen gab, ne, mit hierzulande zum Thema Mais. Und da sind natürlich auch nicht mehr so viele Bienchen rumgeschwirrt und Grashüpfer. Also das ist dann auch nicht gleichzusetzen mit Biodiversität. Und das muss, ja, wie gesagt, es muss alles gut durchdacht und formuliert werden und es müssen viele Sektoren gemeinsam denken und auch immer diese Wechselwirkung beachten, weil sonst kann man unter Umständen mehr Schaden verursachen, als dass man da irgendwelche Benefits von hat.
Ja, es ist ein gutes Beispiel für ein komplexes Problem. verwechseln manche Leute immer kompliziert und komplex, aber das in dem Fall ist es einfach sehr komplex. Und das ist natürlich nicht zu unterschätzen, deswegen ist es auch nicht einfach und deswegen erstmal auch völlig wertfrei, egal welche Gesetze da gemacht werden, ist erstmal nicht einfach, überhaupt Gesetze dafür zu finden und auch sinnvolle Regularien zu finden. Von daher können wir nur hoffen, dass es weiterhin die mutigen Startups gibt, die Bock haben, die Ideen haben, die auch leidenschaftlich diese Dinge verfolgen. Hast du da vielleicht noch einen Tipp für Startups in dem Bereich, also außer sich beim Bootcamp zu bewerben?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube einfach auch unabhängig von Bootcamp, ne? Also wir können da natürlich auch unter die Arme greifen und Kontakte bereitstellen, aber ich denke, es ist umso wichtiger denn je, wirklich sich eine Wertschöpfungskette anzuschauen und zu gucken, wer hat da alles welche Interessen, mit wem kann man zusammenarbeiten und da so viele Allianzen wie möglich zu schmieden, weil ich denke wirklich, dass man es alleine nicht schafft, sondern dass da immer geschaut werden muss, wie kann man zusammenarbeiten für das größere Ziel.
Ja. Ja, Kooperationen auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ich glaube auch da wieder, ne, so eine Netzwerke oder Cluster wie das Rootcamp, es gibt ja auch etliche andere, wir haben ja schon ein paar genannt. Das ist einfach auch der manchmal der einfachere Weg, als selber zu versuchen, mit allen in Kontakt zu kommen. Ich meine, hier gibt's ein riesen Netzwerk, seit vielen Jahren irgendwie etabliert, aufgebaut, mit von der Stadt übers Land, über den Bund und darüber hinaus. Also so eine Sache auch einfach zu nutzen. Und da zitiere ich gerne mal den jemanden, der so ein Cluster betreibt, der meinte immer so, Mitgliedschaft, ne, oder Teilnehmer an solchen Dingen ist immer wie Fitnessstudios, funktioniert nur, wenn es hingeht und wenn du wirklich was machst, sonst wird es nichts. Ich glaube, das ist das, was du gerade schon sagtest, ne, diese Zusammenarbeit, das kommt halt nur, weil man halt dann tatsächlich auf die Leute zugeht und es macht. Ja. Ganz wichtiger Punkt. Okay, dann ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick gewinnen können zum Thema Bioökonomie und welche Rolle du oder das Rootcamp da gespielt haben, aber natürlich erst so einen allgemeinen Überblick und auch welche Rolle Startups da spielen. Ich glaube, die Zukunft wird es zeigen, ob wir da auf einem guten Weg sind oder nicht. Ich hoffe. Ja, auch wenn es nicht das Allheilmittel ist, wie du schon gesagt hast, aber vielen Dank dir erstmal für diesen Einblick und für deine Insights und ja, für deine danke. Zeit.
Danke für das Interesse.
Sehr gern. Und natürlich kommst du aber auch nicht raus aus der Nummer bei uns, ohne diese drei Fragen am Ende zu beantworten. Von daher, was sind deine drei Tools, ohne die du nicht arbeiten kannst?
Drei Tools. Also ich muss sagen, was ich sehr, sehr gerne habe, wir haben eins im Büro, aber auch ich habe mir auch zu Hause ein angeschafft, ist ein Stehschreibtisch.
Ja.
Das ist sehr gut.
Sehr gesund auf jeden Fall, macht Sinn, ja.
Ja. Und dann habe ich so, ja, in letzter Zeit, in den letzten Jahren einfach gemerkt, wie ich auch, also ich glaube, dass das sehr, sehr viele Leute betrifft, unter dieser Fragmentierung von Aufmerksamkeit leide, so dass ich, eine E-Mail kommt rein, ich will die sofort beantworten, ja. Ich kann mich gar nicht mehr konzentriert an eine Sache ransetzen, dass ich mir da einfach so Mittel überlege, also zum Teil einfach wieder ganz oldschool mit Papier und Bleistift arbeite, ja. Dass ich so Tools nutze wie so diese Pomodoro-Methode, einfach so ein Timer stelle, ja. Indem ich sage, ich möchte nicht unterbrochen werden. Ja. Das hilft nicht immer, aber oft, dass ich auch wirklich nochmal konzentrierter arbeiten kann.
Ja. Ja, die Pomodoro-Technik wird ja, also hast du in vielen so Konzepten zum Time-Management, also Zeitmanagement und ähnlichen Dingen, wird das ja immer wieder empfohlen, dass man sich so diese Scheibchenweise stellt und eine kurze Pause macht und dann weiter.
Genau, genau. Ja.
Sehr gut. Lustigerweise gibt es wirklich viele Leute, die Stift und Papier sagen. Es ist immer wieder, ich finde es erstaunlich, in der Zeit, auch in der technischen Zeit heutzutage gibt es immer noch viele, die mit Papier und Stift arbeiten. Und ich kann es in Teilen zumindest nachvollziehen, gebe ich zu. Gut, dann die zweite Frage. Welche Anschaffung unter 100 Euro hast du zuletzt gemacht und musst du uns unbedingt erzählen? Die schwerste Frage von allen, ich weiß, aber.
Ja, das stimmt. tatsächlich habe ich da jetzt was vorausgenommen. Ich wollte nämlich eigentlich den Stehschreibtisch sagen.
Ach so. Aber der ist mehr genau. als 100 Euro.
Der war relativ echt? Preiswert, weil ich habe den Ingenieur zu Hause. Der
sehr gut, okay. Da musst du mir die Bauanleitung schicken oder
genau,
so. Dafür,
ja. Genau, genau. Okay. Das YouTube-Tutorial.
Ja, das ist natürlich super. Wenn du dann, also schick's gerne mal. Das fände ich gut. Ich glaube, es gibt ja auch günstigere Varianten, so Dinger, die du auf den Schreibtisch stellen kannst, wo der jetzt nicht hochfahrbar ist. Genau. Oder, ne? Es gibt da so ein paar Varianten. Okay, cool. Und was hast du für eine Empfehlung für uns? Oder welches Buch verschenkst du am häufigsten? Oder hast du eine Empfehlung für uns?
Ja, also jetzt vielleicht einmal dieses Thema des Podcasts spezifisch, finde ich das Buch Das System Bioökonomie sehr, sehr gut. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen allen Leuten, die das jetzt vielleicht interessant fanden und tiefer ja. einsteigen wollen in das Thema. Und dann, was ich wirklich oft verschenkt habe, welches Buch war Organisch von Julia Enders. Das war jetzt letztes Jahr rausgekommen und die hatte ja schon das Buch Dame Scham rausgebracht vor 10 Jahren und hat jetzt noch ein zweites Buch geschrieben und das ist echt sehr, 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 sehr spannend, was unser Körper alles kann und wie der funktioniert. Und sie hat eine sehr anschauliche, unterhaltsame Art und Weise, sowas rüberzubringen, finde ich.
Sehr gut. Ja, das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Haben wir auch noch nicht auf unserer Liste stehen. Von daher nehmen wir das gerne mit auf. Und ja, vielen Dank dir, Ann-Kathrin, für deine Zeit nochmal und für die Empfehlungen und für deine Tipps.
Sehr gerne.
Und ja, damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich für die Insights und wünsche allen da draußen, die zugehört haben, natürlich alles Gute. Ich hoffe, ihr hattet eine interessante Folge. Wenn ihr Fragen habt an Kathrin oder mich, dann schaut einfach in die Shownotes. Da sind unsere LinkedIn-Profile mit drin. Alle Links zu dem, was wir jetzt besprochen haben, packe ich auch noch mit rein, sodass alle Infos da sind. Und wer Fragen hat, der meldet sich einfach gern direkt bei dir. Und ja, in diesem Sinne, nicht vergessen, immer schön liken, bewerten, verteilen und so weiter, damit mehr Leute davon erfahren und wir einen positiven Impact vielleicht auch mit dem Podcast haben, ein paar Leute mehr darauf zu stoßen, auf das Thema, sich darüber Gedanken zu machen. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
PNTOS. The Naked Truth of Startups.